Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema ist ein bisschen sperrig von der Bezeichnung, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Wir hatten das vor einiger Zeit schon mal in einer Folge, heute nehmen wir es aber nochmal mit und zwar aus der Perspektive von UX oder des Nutzers, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Wie gehabt, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Max bei uns im Hause UX Pro ist mit am Start. Cool, dass du dabei bist.
Hallo Nico. Ja, genau. CRO, Conversion Rate Optimierung und Webanalyst. Da bin ich zu Hause hier bei Webnetz. Heißt also, ich schaue auf Websites vorbei, wie da so ein Nutzer gut durchkommt, wie er sein Ziel erfüllt. Aber natürlich liebe ich auch Daten, sei es qualitativ oder quantitativ.
Sehr schön. Was das mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zu tun hat, werdet ihr am Ende dieser Folge wissen. Genau, so. Also, das Thema, um das es geht, ist beschlossen. Es ist eine EU-Gesetzgebung. Es gibt eine Deadline dahinter. Das ist der 28.06.2025. Klingt ein bisschen nach zurücklehnen, mache ich morgen. Das wäre fatal, warum auch darüber unterhalten wir uns. Vorher einmal ganz kurze Einsortierung. Das Gesetz an sich betrifft nicht nur Webseiten, es betrifft alles, was in irgendeiner Form eine Dienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr darstellt. Zum Beispiel Fahrkartenautomaten, Geldautomaten spielen da eine Rolle. Am Ende überall. Ja, jede Anwendung, die eine digitale Schnittstelle hat, fällt unter dieses Gesetz. Das wollen wir heute gar nicht alles in der Gänze betrachten, sondern wir beschränken uns auf den Bereich, in dem wir arbeiten, nämlich den Online-Bereich und dann im Speziellen auf die Webseiten. Und natürlich müssen wir sagen, es ist ein Gesetz, also hat es was mit Recht zu tun. Wir alle sind hier keine ausgebildeten Juristen, wir können keine Rechtsberatung geben, werden wir auch nicht tun. Alles, worüber wir hier sprechen, sind eigene Einschätzungen, haben überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nehmt es einfach als Impuls mit und denkt über das Thema nach und macht euren eigenen Weg. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch der Inhalt hier gefällt und ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing, Futter für die Ohren habt, abonniert diesen Kanal. Wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input. So, das soll es als Einstieg gewesen sein. Jetzt legen wir los und wie das bei rechtlichen Themen so ist, es wimmelt von Abkürzungen. Um das einmal ein bisschen aufzuräumen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel am Anfang. Ich sage die Abkürzung, du erklärst in wenigen Worten, was denn da überhaupt mit gemeint ist. So, erste Abkürzung, BFSG.
Genau, das wahrscheinlich wichtigste Wort. BFSG, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und das soll die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen verbessern. Das ist so das große Ziel und da halt insbesondere im digitalen Bereich. Das ist, wenn man dann nochmal schaut, wo das herkommt, dann eine Umsetzung von EU-Richtlinien. Dann jetzt halt für unsere Bundesrepublik.
Zweite Abkürzung, WCAG. Was verbirgt sich dahinter?
WCAG, das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist so ein Versuch, internationale Richtlinien zu etablieren. Die beinhalten Empfehlungen, um da Webinhalte für Menschen mit Beeinträchtigungen auch nutzbar zu machen. Und das Ganze sortiert sich ein in verschiedene Stufen. A, AA, Dreifach A und ganz wichtig für diesen Podcast, die Stufe AA ist am wichtigsten. Das sind die Dinge, die da wirklich drängen bis nächstes Jahr.
Sehr gut. Nächste Abkürzung, W3C. Gibt's nicht nur in diesem Kontext, sondern hat insgesamt spielt's eine große Rolle im Internet. Also was verbirgt sich dahinter?
Genau, W3C, das World Wide Web Consortium. Es handelt sich um eine Organisation und die will da Standards für das Internet etablieren. Und das Ziel ist es, insgesamt dieses Web für so viele Menschen wie möglich zugänglich und auch nutzbar zu machen. Und dazu gehört auch diese WCAG. Die stammt also von den W3C.
Sehr gut. So, wir kommen, also wir sind in der EU, wir sind in Deutschland, wir kommen nicht ohne irgendwelche Normen klar. Es gibt eine europäische Norm 301549. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, die Nummer EN301549. Das ist eine europäische Norm und jetzt natürlich der Name, der für die Barrierefreiheit von Informations- und Kommunikationstechnologieprodukten und Diensten da angesetzt sein soll. Also ein bisschen sperriger Name, aber so ist das ja.
Okay, und die letzte Abkürzung, die uns an der einen oder anderen Stelle begegnen könnte, ist BITV. Was heißt das?
Genau, das hängt mit dem vorigen Punkt zusammen und das ist dann wieder eine deutsche Verordnung, die sich da auf diese europäischen Anforderungen nun umsetzt in auch unser Recht. Und das ist der ganz wichtige Hinweis dazu, es bezieht sich auf öffentliche Stellen, also Behörden, kommunale Verwaltungen, Schulen, Rundfunkanstalten, sowas. Zusammengefasst diese letzten beiden Punkte, also diese EN301549, das ist eine europäische Norm, die als Grundlage dient, während die BITV, die barrierefreie Informationstechnik-Verordnung, diese Anforderungen in unser deutsches Recht umsetzt und konkretisiert.
So, das soll es gewesen sein mit Abkürzungen und wilden Erklärungen. Wollen wir inhaltlich einsteigen. Wenn man sich Berichterstattung zu diesem Thema mal anschaut, dann bekommt man ganz schnell das Gefühl, das ist einfach irgendwie ein lästiges Übel, was man da erfüllen muss, weil sich in irgendeiner Behörde wieder jemand hingesetzt hat und sich eine lustige Regel ausgedacht hat. Das macht es natürlich nervig. Wenn man das aber aus einer anderen Sicht betrachtet, gibt es einen ganz, ja, nicht ganz kleinen Teil von Menschen, die halt aufgrund irgendwelcher Einschränkungen die Webangebote, die wir so haben, gar nicht nutzen können, weil sie irgendwelche Dinge einfach gar nicht können. So, also abseits aller rechtlichen Rahmenbedingungen ist das Ziel dahinter, warum es dieses Gesetz überhaupt gibt, ja eigentlich ein gutes, oder?
Ja, das ist so ein bisschen der richtige Weg, einmal wegzugehen von all diesen Abkürzungen und auch, ich sag mal, von diesen rechtlichen Themen, sondern mal ganz grundsätzlich, der Kern davon ist ja, okay, wie kriegen wir es hin, dass möglichst viele Menschen dann auch diese Angebote nutzen können, also ganz selbstständig, ohne dass sie immer auf Hilfe angewiesen sind, dass das verständlich und bedienbar ist, dass ich da selber agieren kann, dass da mir keine Barriere im Weg liegt. Und wenn ich damit grundsätzlich an das Thema rangehe und weniger mit diesem Thema, oh, da ist schon wieder so eine, die EU, die will was und die deutsche Gesetzgebung will was von mir. Genau, denk vielleicht andersrum. Mach das nicht unbedingt fürs Gesetz, sondern mach das für den Nutzer. Deine Inhalte sollen für so viele Menschen wie nur irgendwie möglich bedienbar und nutzbar sein.
Genau, und was das ganz konkret heißt, haben wir am Ende mit 2, 3 wirklich ganz greifbaren Beispielen mitgebracht. Dann wird's, glaube ich, komplett verständlich. Ich habe eingangs von einer Deadline gesprochen. Man kommt ganz schnell so in diesen Flow, dass man denkt, okay, wir haben Mai 24, die Deadline ist Juni 25, keine Ahnung, mache ich mal irgendwann, das ist ein Trugschluss. Warum?
Korrekt, also mehr oder weniger jetzt noch ein Jahr, das sind eine Menge Ressourcen, die da benötigt werden. Warum? Denn wenn wir jetzt mal auf unsere Websites schauen, da sind ja viele einzelne Dinge, wir haben viele Seiten, wir haben da viele kleine Elemente, die angepasst werden müssen. Wenn wir uns einfach nur mal anschauen, wie viele Seiten auch so eine Website hat und natürlich, wie es aufwendig es sein kann, vielleicht einzelne Elemente mal anzupassen, dann ist das einfach eine Menge Zeit. Heißt also, ein Jahr ist da gar nicht so lange.
Okay, wann sollte man denn starten?
Wann man starten sollte? Idealerweise schon jetzt. Womit fängt das an? Generell mal zu schauen, okay, wo bin ich denn jetzt? Also wie ist denn vielleicht jetzt gerade schon der Stand von meinen barrierefreien Inhalten? Und vor allen Dingen, wenn da noch neue Dinge kommen und ich weitere Features vielleicht auch plane, neue Webinhalte, schon jetzt im Hinterkopf zu haben, hey Moment, da kommt was. Der 28.06.2025, der ist näher als gedacht.
Okay, also du hast gesagt, mit der Planung sollten wir starten. Also nicht einfach losrennen und mal gucken, was geht, sondern sich genau überlegen, wann mache ich was, was sollte vielleicht zuerst, was als zweites und so weiter. Wenn ich dann feststelle, das schaffe ich alles gar nicht. Also ja, ich sitze jetzt hier und denke, ach komm, das sind 12 Monate, passt locker, jetzt habe ich meinen Plan gemacht, merke, ah, das wird schwierig. Wenn ich dann noch versuche, eine Agentur zu finden, die vielleicht entsprechende Ressourcen hat, werde ich merken, dass es noch schwieriger wird, weil die haben auch alle jetzt nicht freie Ressourcen da rumliegen. Also wenn ich merke, es funktioniert nicht, ich werde nicht fertig, was soll ich denn auf jeden Fall tun?
Genau, die Frage ist so ein bisschen nach so einem Minimum. Also kann ich denn überhaupt fertig sein? Kann alles 100% barrierefrei sein bis zu diesem 28.06.? Vielleicht auch nicht, aber was mache ich dann? So ein Ding, was dann unbedingt auch sein sollte und wofür sich Website-Betreiber bereit machen sollten, wäre so eine Erklärung zumindest mal rauszugeben. Also wir kennen bereits vielleicht eine Datenschutzerklärung natürlich, zu sagen, hey, wir schlafen nicht auf dem Thema, wir haben das durchaus auf dem Schirm, wir sind da bereits dran und da folgen noch weitere Schritte. Heißt also nicht, da wird mal eine Seite angelegt und dann wird die eingemottet. Aber zu zeigen, hey, wir sind da jetzt dran.
Okay. Nur damit das richtig verstanden wird, das ist jetzt nicht die Steilvorlage dafür zu sagen, okay, ich lege mich doch zurück und Hauptsache ich habe Ende Juni nächsten Jahres diese Erklärung, die reicht nicht. Also es muss schon sichtbar sein, dass man sich dem Thema annimmt. Aber wenn man halt nicht alles geschafft hat, ist eine Roadmap vielleicht ein guter Weg, um ja der Behörde, die es am Ende des Tages dann prüft, vielleicht auch zu zeigen, ja, da fehlt noch was, aber viel haben wir schon gemacht. Bevor ihr jetzt denkt oder hier aus dem Podcast rausgeht und denkt, ja, die von Webnetz haben gesagt, so eine Roadmap ist es am Ende des Tages, wenn ich nicht fertig werde. Nein, das ist kein Garant für Straffreiheit. Es ist nur aus unserer Sicht ja ein Instrument, um zu zeigen, ich habe schon was getan und ich habe das getan, was möglich war. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe einen Plan, wie ich auch das fertig bekomme. Das meinst du damit, richtig?
Ja, genau. Da auch so ein bisschen, sag ich mal, Informationen sich da bereitlegen, wenn da mal eine Anfrage kommen sollte. Der Zeitpunkt oder der Zeitraum, der noch verbleibt, der ist da relativ kurz und meistens haben dann die Webentwickler im eigenen Haus oder auch die externen Ressourcen einfach viel zu tun. Heißt also, wenn man da nicht ganz fertig ist, aber wir trotzdem wissen, hey, da wird es einzelne Landesbehörden geben für die Bundesländer, die das theoretisch einhalten sollen. Ob sie dann direkt Zeit haben von Anfang an, ist etwas anderes. Dennoch aber bereit zu sein, Informationen bereit zu halten und dann auch eine Erklärung rausgeben zu können, wenn da mal eine Frage ist und man natürlich noch nicht vielleicht auf dem Stand ist, wo man sein sollte.
Okay, perfekt. Bevor wir weitermachen, kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer noch mehr Lust auf Wissen hat, wer seinen Wissensdurst noch mehr stillen möchte, zu allen möglichen Online-Marketing-Themen haben wir kostenfreie Webinare. Es gibt einen sehr, sehr umfangreichen Blog, in dem ihr eigentlich zu allen möglichen Themen was findet. Also einfach reinklicken und Wissen tanken. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Ja, wenn man jetzt ein bisschen, sagen wir mal, misstrauisch oder pessimistisch unterwegs ist, dann könnte man jetzt auch hingehen und sagen, okay, es gibt ein Regelwerk, irgendjemand hat sich überlegt, wie eine Internetseite auszusehen hat, damit sie barrierefrei nutzbar ist, alles ist genormt, alles ist irgendwie Standard, ich habe überhaupt keinen Spielraum, keinen Handlungsspielraum mehr als Betreiber einer Seite, das irgendwie cool zu machen, also provokant gefragt, sind am Ende des Tages dann irgendwie in 2-3 Jahren alle Internetseiten gleich?
Absolut nicht an der Stelle. Natürlich gibt es da Hinweise, wie seien's Button oder gewisse Elemente wie eine Tabelle oder vielleicht auch Videoeinbindung funktionieren, aber auch das lässt immer noch einen unglaublichen Spielrahmen, diese einzelnen Elemente verschieden auszugestalten und auch zu platzieren. Also auf keinen Fall werden wir Website-Typ, Mustertypus A, B und C sehen. Und auch da kann man sagen, okay, da wird es eine Vielfalt geben und manche barrierefreien Websites und Elemente werden besser funktionieren, Blick auf die Conversion Rate, und andere schlechter.
Okay, ich mache den Pessimisten Part 2. Ich habe eine Seite, die ist Bombe, die performt mega und jetzt muss ich die ändern. Also ich muss ein echt gut laufendes System umbauen, nur weil es ein Gesetz gibt. Was bringt mir am Ende des Tages Barrierefreiheit, wenn dann meine Conversion Rate im Eimer ist?
Genau, ich glaube, deine Conversion Rate wäre im Eimer, wenn du diese erste Geisteshaltung, die wir am Anfang des Podcasts einnimmst, und zwar dieses, oh nein, jetzt werde ich wieder gezwungen, irgendwas umzusetzen, und nicht an die Sache rangehst aus dem Blick heraus, hey, ich möchte möglichst vielen Nutzern da etwas zugänglich machen, dass es verständlich ist, dass ich es auch bedienen kann. Weil in dem Moment, wo ich etwas einfach zugänglich mache, ohne dass das zu schwierig ist, ohne dass das zu viele Schritte sind, in dem Moment steigere ich eigentlich meine Conversion Rate. Ich bin dran, Leuten das zu ermöglichen, das einfach zu machen. Heißt also, Barrierefreiheit ist nicht automatisch Gift für deine Conversion Rate, das ist aber auch nicht automatisch das Gold. Wenn du mit der Geisteshaltung rangehst, oh nein, ich muss ja.
Okay, jetzt hoffen wir, dass alle hier rausgehen und sagen, es ist nicht schlimm, es ist gut, es ist eine Chance, irgendwelche Dinge besser zu machen. Ich habe immer noch meinen Freiraum, meine Seite so zu gestalten, wie ich das möchte. Natürlich gibt es einen Rahmen, in dem ich unterwegs bin. So, mal angenommen, wir haben das jetzt alles quasi erreicht. Dann gibt es aber trotzdem ja das Problem des Waldes und der Bäume. Also es gibt haufenweise Eckpunkte, Faktoren, um die man sich kümmern muss. Wir hatten eingangs zwei Kürzel. Einmal diese europäische Norm 301549. Werde ich nie im Leben behalten. Da gibt es roundabout 90 Prüfschritte. Dann von der WCAG kommen auch nochmal 50 Prüfschritte. Das ist eine ganze Menge. Wo fange ich an? Was mache ich zuerst?
Genau, ich würde das für mich kopfmäßig sortieren. Also natürlich können wir jetzt jeder in das Dokument mit reinlesen, so mal bei den WCAG oder auch in die Gesetzgebung rein. Aber was vielleicht erstmal hilft, ist zu sagen, okay, auf was für Punkte zielen die denn alle ab, also diese ganzen Prüfschritte. Und da sind 4 Oberpunkte, die da sehr wichtig sind. Das sind Prüfschritte, die auf die Wahrnehmbarkeit von Elementen mit abzielen. Also mit welchen Sinnesorganen kann ich das überhaupt sehen oder nicht nur sehen, sondern wahrnehmen wirklich im wahrsten Sinne. Die Bedienbarkeit, wie kann ich damit umgehen, brauche brauche ich unbedingt Maus und Tastatur und idealerweise zwei Hände, um das noch wahrnehmen zu können. Ist das verständlich, die Inhalte, mein Layout, aber natürlich auch die Sprache irgendwo, die da gewählt wird, um mit dem Nutzer zu kommunizieren, aber auch dieses Thema, okay, Robustheit spricht an Technik. Geht es immer nur auf dem aktuellsten iPhone, geht das immer nur auf der aktuellsten Windows-Version oder habe ich da eine ganze Breite, sage ich mal, an Software auch, die das Ganze bedienen kann? Da können wir diese Prüfschritte mit aufsplitten und dann so deine Frage, okay, und wie gehen wir jetzt tiefer rein, wo fange ich an, es ist so viel, da vielleicht zunächst einmal zu schauen, wie ist denn meine Website aufgebaut, gehe ich vielleicht Ansatz A zu sagen, wo kann ich einzelne Elemente anpassen, zum Beispiel, weil ich immer wieder diese Art Header oder diese Art von Button oder diese Art von Videoanbindung verwende, kümmere ich mich erstmal darum, die fein zu machen und dann habe ich die direkt auf 30, 300, 3000 Produktseiten schon mal erledigt. Oder sage ich, okay, ich habe hier ein paar wirklich zentrale Seiten, die da ganz, ganz wichtig sind für meine Dienstleistung oder für meinen Shop. Ich fange damit erstmal an und mache die zentralen Seiten fertig und arbeite mich dann Stück für Stück vor. Weil es sind tatsächlich viele Bäume, die können wir nicht alle gleichzeitig bearbeiten.
Okay, also auf der einen Seite sich Gedanken über diese Kategorisierung zu machen, um das irgendwie ein bisschen greifbarer zu clustern und auf der anderen Seite sich über die, nennen wir es mal Einstiegsdimension, Gedanken machen. Also starte ich mit Elementen, die sehr, sehr häufig vorkommen oder starte ich mit Seitentypen, die extrem wichtig sind für meinen Auftritt?
Genau, weil wenn wir jetzt so wieder drüber nachdenken, wir machen es ja für den Nutzer irgendwo, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich vielleicht nicht nur im Bereich Bedienbarkeit vielleicht schon sehr gut und sehr vorangeschritten bin, also weg von Maus, Norm und Tastatur, aber dafür bin ich in der Wahrnehmbarkeit und in der Verständlichkeit der Inhalte ganz, ganz schlecht. Also da vielleicht so ein bisschen zu schauen, in diesen Oberkategorien werde ich der Sache irgendwie gerecht, kann ich da mein Angebot, meine Dienstleistung für viele Menschen verfügbar machen.
Okay, perfekt. Wir sind im Online-Business. Der erste Reflex, der irgendwie passiert, gibt's ein Tool. Muss ich das alles händisch machen? Also muss ich jetzt meine 5 Milliarden Seiten, Unterseiten durchschauen und gucken, was da irgendwie Phase ist? Oder kann ich das Tool gestützt machen?
Ja, das waren so die Wege wahrscheinlich von anno dazumal, aber nein, die meisten Websites, gerade Shops, haben ja unglaublich viele Seiten und einige dieser Prüfpunkte, wenn man dann da reinschaut, die sind auch wirklich eher so binär formuliert. Also dann ist so eine Frage wie, hey, ist eine Tabelle so und so aufgebaut, kann sie das, ja oder nein, 1 oder 0? Und da gibt es mittlerweile auch coole Tools, die da zumindest, was diese technischen binären Fragen angeht, echt unterstützen können. Wir zum Beispiel bei Webnetz in der Betreuung auch unserer Kunden arbeiten da mit iAble zusammen, was schon mal sehr hilfreich ist, um zumindest solche technischen Aspekte damit anzugehen und da schon mal nach Seiten und auch nach Inhaltsdichte zu schauen, okay, was ist da dran, was müssen wir angehen?
Okay, jetzt könnte der nächste Reflex kommen. Cool, es gibt ein Tool, brauche ich ja händisch nichts mehr machen. Also ich schmeiß das Tool an, hinterher kriege ich eine Liste und alles ist fertig. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Wahrscheinlich hätten wir sonst heute auch keinen Podcast und das Thema wäre nicht so groß oder es würde größer werden. Denn viele der Punkte zielen da immer noch auch auf ein Verständnis ab. Also wie interagieren da mehrere Elemente miteinander, um da eine Information an den Nutzer auch zu vermitteln. Also zum Beispiel da Überschriften oder Texte zusammen mit Grafiken. Das sind immer Dinge, die da auch auf das Verständnis mit abzielen. Also wie wirken da mehrere Dinge zusammen? Und das kann eine Maschine nicht tun. Da brauchen wir immer Experten, die da die Nutzerbrille aufsetzen und damit reinschauen. Okay, wie wirkt denn das ganze Orchester jetzt?
Genau, im Vorgespräch hast du mir gesagt, das war auch ein Aspekt, den ich sehr spannend fand. Dinge, die fehlen, können ja auch eine Rolle spielen. Also etwas, was gar nicht da ist, aber da sein sollte, damit es barrierefrei wird. Das wird ein Tool ja auch gar nicht erkennen, weil es erkennt ja nur das, was da ist.
Genau, umso technischer und umso härter das Kriterium formuliert ist, da kann man immer sagen, das sind Dinge, wo wahrscheinlich auch Tools mit unterstützen können, aber den Menschen, den können wir da nicht weglassen. Generell, da auch der Hinweis, wenn wir dann irgendwann mal in der Umsetzung sind und dann auch anfangen zu sagen, okay, wir haben folgende Punkte, folgende Elemente, lass uns die anpassen. Testet die da auch gerne mal gegeneinander. Also Thema 1 natürlich, Conversion Rate. Nicht jeder barrierefreie Button und nicht jede barrierefreie Elementplatzierung wird gleich gut funktionieren. Und zweites Thema wirklich, schnappt doch mal Leute auch aus der Zielgruppe. Schnappt euch doch auch mal Menschen, die vielleicht nicht sehen können oder die vielleicht nicht eine Maus da bedienen können. Wie klappt das denn? Wie ist das für die? Nehmt da auch mal so eine qualitative Perspektive mit ein. Für diese Leute macht ihr es ja auch.
Und damit sind wir schon fast bei den, bei den konkreten Beispielen, die ich eingangs angekündigt bzw. versprochen habe. Genau, wir haben uns 3 Szenarien rausgesucht, um es wirklich einfach plakativ mal greifbar zu machen, warum das Ganze Sinn macht. Das erste Szenario ist, ich bin in irgendeiner Form eingeschränkt beim Sehen. Also ich kann auch sehen, aber nicht so gut. Was passiert dann auf einer Seite? Also was ist so ein ganz konkretes Beispiel, warum man sich darum kümmern sollte?
Ja, ist ein gutes Beispiel, weil gerade dieses Thema Sehbehinderung, das kann ja eine enorme Bandbreite an verschiedenen Dingen sein. Also habe ich da vielleicht nur Schwierigkeiten im Detail, vielleicht in Schärfe zu sehen, und auf einmal ist da eine Schriftart auf der Website, wo die L und eine 1 ähnlich aussehen, verschiedene Serifen verschwimmen da ineinander oder die Zahlen. Das macht es sehr schwierig, auch wenn ich grundsätzlich noch sehen kann. Andere Dinge, die da wären, wie sieht's mit den Kontrasten aus? Ist da eine CI so unglücklich gewählt, dass ich aus dem Kontrast heraus einfach Dinge nicht mehr gut erkennen kann? Oder aber funktioniert meine Website eigentlich überhaupt nur, wenn ich auch Farben sehen kann? Also idealerweise, das wäre jetzt die barrierefreie Perspektive, da auch mal farbunabhängig, dass da Dinge funktionieren. Oder aber auch, was die Größe angeht. Ist es skalierbar? Nicht jeder hat da die gleiche Größe. Wenn wir mal auf die Laptops unserer Großeltern schauen, dann begegnet uns wahrscheinlich erstmal Zoom-Faktor 230%. Aber macht es die Website kaputt oder funktioniert das dann noch? Auch das ist eine barrierefreie Frage.
Okay, Szenario 2, nächste Stufe, ich sehe gar nichts.
Ja, ich sehe gar nichts. Was nun? Auch da, und das kann ich dann nur empfehlen, ladet euch schon mal einen Screenreader runter. Da gibt es auch viele, die da kostenfrei sind, und zwar die da Inhalte vorlesen, die also durchgehen, die Elemente, die Überschriften, die Videos, die Inhalte. Macht das dann überhaupt noch Sinn auch in der Reihenfolge? Ist der Button oder mein Call to Action, mein Hey, kauf doch bitte, leg was in den Warenkorb, ist das überhaupt noch auf dem Produkt? Es geht darum, Alternativen zu schaffen für reine Textinhalte. Es geht darum, aber auch interaktive Elemente, die wir da haben, auch die irgendwo zugänglich zu machen oder zumindest eine Möglichkeit zu geben, damit zu interagieren. Und dass wir also auch wirklich diese Features für Menschen, die nicht sehen können, zur Verfügung stellen.
Okay, und damit kommen wir zum dritten Szenario. Einfach mal weg vom Sehen. Wenn ich körperlich irgendwie oder motorisch eingeschränkt bin, also ich kann zum Beispiel die Maus gar nicht oder nicht richtig bedienen, was ja auch schon ein bisschen filigraner sein kann. Wir machen das alle den ganzen Tag, deswegen ist es für uns ganz normal, aber es gibt bestimmt einige Menschen, für die ist es eben nicht so einfach nutzbar. Was heißt das dann übersetzt?
Ja, genau. Das Beispiel mit der Maus, das hatten wir bereits, aber motorische Einschränkungen, auch die können ja super vielfältig sein. Und das muss ja nicht immer etwas Dauerhaftes oder Chronisches sein. Vielleicht wäre ich als Anwender auch dankbar, wenn ich einfach mal ein Kind auf dem Arm habe und ich habe gerade nur eine Hand zur Verfügung. Dass es also grundsätzlich auch alternative Eingabemöglichkeiten gibt, wie beispielsweise eine Sprachsteuerung, das wäre schon etwas sehr Fortgeschrittenes, oder vielleicht auch spezielle Eingabegeräte, die jetzt gar nicht mal unbedingt eine Tastatur oder eine Maus sind. Da gibt es ja für Menschen mit Einschränkungen auch zusätzliche Hardware. Genau, und Dinge, die da ebenfalls sich eigentlich auf alle Nutzer beziehen und die zwar irgendwo auch in diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz mit drinstecken, den wir aber so oder so empfehlen würden, nutzt eine Sprache, die eure Zielgruppe irgendwo auch versteht, bietet eventuell auch eine einfache, eine leichtere Sprache davon an, nutzt konsistente Navigation, also nicht jedes Mal alles neu lernen, alles sieht anders aus, über die Website hinweg. Das sind Dinge, die da irgendwo der Barrierefreiheit dienen, aber zeitgleich auch jedem Nutzer in jeder Situation.
Cool, und damit sind wir auch schon sehr kurzfeilig, aber trotzdem inhaltlich anspruchsvoll, würde ich mal sagen, am Ende des Podcasts angekommen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, über alles, worüber wir hier gesprochen haben, es hat irgendwas mit Recht und Gesetz zu tun, wir sind keine Juristen, das ist keine Rechtsberatung, geht euren eigenen Weg, beurteilt für euch selber, ob ihr der Meinung seid, ihr habt es barrierefrei umgesetzt oder nicht, und am Ende, und damit würden wir beide euch auch gerne aus dieser Folge entlassen, macht es nicht fürs Gesetz. Macht es für die Zielgruppe, macht es für den Nutzer, der vielleicht die Standardseite nicht so einfach bedienen kann, aber ja trotzdem ein Nutzer für euch sein kann. Also nicht fürs Gesetz, macht's für den Nutzer. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal für noch mehr Wissen. Schaut mal im Blog vorbei und besucht unsere Webinare. Alle Infos gibt's in den Shownotes. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank, Max, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung, Nico.
Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge der Webnet Snacks. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor inhabergeführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.